Meine Lieben, wie geht's euch? Also ganz ehrlich gesagt ist diese Frage nicht nur eine gesundheitliche, sondern sie ist eindeutig auch eine wirtschaftliche und finanzielle. Heute sind die neuen Zahlen des Arbeitsmarktservice, also auf gut Deutsch des Arbeitsamtes, veröffentlicht worden. Wir haben jetzt so viele Arbeitslose wie 1946, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist sicherlich keine lustige Geschichte. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Leute arbeitslos, sehr viele Leute auf Kurzarbeit. Ja, wie die jetzt ihr Leben finanzieren, ist nicht ganz klar. Um ganz ehrlich zu sein, wenn man jetzt denkt, irgendeine junge Familie, die jetzt gerade irgendeine größere Anschaffung getätigt hat, also furchtbar. Wirklich, wirklich, wirklich furchtbar. Ich kann nur hoffen, dass diese Corona-Beschränkungen so bald wie möglich enden, weil sonst wird es wirklich für uns wirtschaftlich schwierig, wenn auch nicht für den Staat, der wird sich erholen, aber für ganz, ganz viele Einzelpersonen. Und ich hoffe von ganzem Herzen, ja, dass das Ganze gut endet. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Was tue ich denn so, wenn ich nichts tue? Also jetzt war wirklich nur noch zum ja, E-Mails beantworten halt und einen Podcast machen. Ich bin heilfroh, dass ich einen Podcast habe, weil sonst wüsste ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Und das ist natürlich Blödsinn. Weil wenn ich nicht arbeite, dann lerne ich. Das finde ich immer eine schöne Sache. Also ich lerne jetzt eigentlich nicht so viel Neues, aber ich wiederhole also alles, was ich im Studium, nicht alles, aber beginne also meine ganze Studiengeschichten wieder durchzuschauen, zu wiederholen, weil man doch einiges vergessen hat und das sollte ein Pfarrer nicht, weil er einfach immer ein Theologe sein soll. Und lade jetzt ein bisschen ein, etwas über die Zeit Jesu und danach zu wissen. Warum danach? Naja, zur Zeit Jesu war es mir eigentlich ziemlich wenig, um ehrlich zu sein. Es ist immer wieder faszinierend, wie wenige schriftliche Quellen wir überhaupt aus der Antike haben. Erst einmal war es schon unglaublich teuer, überhaupt zu schreiben. Zweitens einmal haben wir dazwischen mindestens einen, wenn nicht zwei Kulturzusammenbrüche, also Ende des Römischen Reichs und dann das sogenannte dunkle Mittelalter, wo unglaublich viel vernichtet wurde, teilweise deswegen, weil die Leute überhaupt nicht mehr lesen konnten und irgendwelches Papier, Papyrus, Pergament als Einheitsmaterial für einen Ofen verwendet haben. Das ist wirklich wahr. Also das ist ganz furchtbar. So ist sehr wenig erhalten und teilweise sogar, was irgendwie faszinierend ist, wird zum Beispiel immer wieder Cassio Dio zitiert, ein antiker Geschichtsschreiber. Dann, wenn man es sich genauer anschaut, kommt raus, das ist gar nicht Cassio Dio, sondern das ist nur, dass irgendwer anderer sein Werk abgeschrieben hat, also nicht wirklich abgeschrieben hat, sondern nur zitiert hat. Es ist ganz, ganz, ganz wenig da. Nun, zur Zeit Jesu ist überhaupt ganz, ganz, ganz wenig da. Da sind wir schon wirklich froh, dass wir überhaupt die Liste der römischen Präfekten von Judäa haben. Damit, also jetzt mal ganz kurz eine Erklärung. Pompeius führt der Krieg im Osten und im Rahmen dieses Krieges wird sozusagen das Israel einfach mitgenommen. Ja. Und besucht dann auch Jerusalem, also das gehört heute halt dann auch irgendwie zum Römischen Reich. Nun bildet dieses Israel von vornherein einen Fremdkörper sozusagen im Römischen Reich. Und es war in der Antike extrem wichtig, wenn man ein Königreich besiegt hat, ein Land besiegt hat, dann hat man Götter getauscht. Also irgendein besiegter Typ hat dann eine Jupiterstatue gekriegt. Und dafür haben die dann irgendwie einen Kleinstempel in Rom errichtet von, ich habe keine Ahnung was, irgendeiner germanischen Fruchtbarkeitsgöttin oder so irgendwas. Und das war ganz wichtig. Und dieses System funktioniert mit den Juden natürlich nicht. Erst einmal haben die nur einen Tempel. Zweitens einmal haben sie keine Götterstatue drinnen, sondern Gott ist unsichtbar. Es gibt zwar das Allerheiligste sozusagen, die Privatwohnung vom lieben Gott. Aber das war's dann schon. und jetzt können die damit nicht umgehen. Dann haben sie bestimmte Riten, bestimmte Dinge, die sich ganz stark von anderen Völkern unterscheiden. In besonderer Wichtigkeit hier die Speisegebote. Also sie essen zum Beispiel kein Schweinefleisch, sie essen keine Blutwurst. Sie haben genaue Vorschriften, wie man sie die Hände waschen sollte. Sie wissen jetzt, was ich jetzt am liebsten sagen würde. Das hat sie nämlich als ziemlich schon in der Antike als sehr, sehr gescheit herausgestellt, wenn man sie die Hände wascht. Also das ist nicht eine Erfindung des Jahres 2020. Und dazu also dann auch noch die Beschneidung der Vorhaut. Gut, sehr, sehr, sehr fremd. Sie weigern sich, den Staatsgöttern zu opfern. Dann macht man da einen Kompromiss. Die müssen alle ein bisschen Steuern zahlen und darum wird also Weihrauch gekauft und dieser Weihrauch wird dann in den Staatstempeln verbrannt und damit kommt man durch, aber irgendwie passt das alles nicht. Das ist so weit, so gut. Wenn Sie ein bisschen interessieren, wissen Sie das vielleicht. In Wirklichkeit ist die Sache viel, 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 viel schwieriger. Aus dem einfachen Grund schon zur Zeit Jesu, ist es ja nicht so, dass da vorher ein toller israelischer Staat gewesen wäre, so richtig jüdisch, wie man sich das vorstellt, und alle laufen mit Beikeles und Gebetsriemen in der Gegend rum, sondern da gibt es schon eine jahrhundertelange Fremdbesetzung durch, ich zähle das jetzt gar nicht auf, wie viele Völker, und das ganze Israel ist auch Teil einfach des hellenistischen Raums, heißt das, also das ist jetzt nicht unmittelbar Griechenland, sondern Alexander der Große, der besiegt ja dort eigentlich alles, gründet ein gigantisches Reich, eben Ägypten und das ganze Zweistromland Persien bis hin ins Industal. Und diesen ganzen Bereich nennt man dann den hellenistischen Bereich, geprägt durch die griechische Sprache, Philosophie, Kultur und so weiter und so fort, bis hin zur Architektur. Und das ist längst dort Bereich. Es gibt aufgrund der wenigen schriftlichen Dinge, also keine Antwort sozusagen, wie haben die Leute eigentlich damals gelebt, oder der Durchschnitts-Israeli von der Straße, wie hat der gelebt? Es gibt Gott sei Dank ein bisschen Archäologie und da findet man die eigenartigsten Dinge, wie zum Beispiel Götterstatuen und so weiter und so fort. Man kann also davon ausgehen, dass in Wirklichkeit sehr viele der Juden sich dem Hellenismus angepasst haben, gesagt haben, da gibt es sogar einen Begriff aus einer schriftlichen Quelle, froh waren, die furchtbaren jüdischen Verhältnisse hinter sich zu lassen, die erst sehr primitiv und archaisch verstanden worden sind und man war modern und so weiter und so fort und war also, wenn man sich's leisten konnte, zu einem Geld gekommen ist, hat man halt in einem nicht alten jüdischen Haus gewohnt, sondern in einem modernen hellenistischen und hat da im Eingangsbereich eine Götterstatue von irgendeinem Gott oder Genius oder sonst irgendwo stehen gehabt und hat sich versucht zu modernisieren. Gegen diese Modernisierung gibt es jetzt mehrere Gegenbewegungen. Die eine ist eine sehr bekannte, das ist die der Pharisäer. Die Pharisäer sind nichts Böses. Die Pharisäer sind hochinteressierte, gebildete Leute, deswegen streiten die dauernd mit Jesus, aber nicht bösartig, sondern im Bereich des theologischen Diskurses. Diese Pharisäer finden dann sozusagen den modernen Gottesdienst. Der evangelische Gottesdienst ist ganz massiv ähnlich, schlussendlich wie der Synagogengottesdienst, den die Pharisäer schlussendlich erfunden haben, nachdem der Tempel untergegangen ist. Das kommt dann gleich. Und also es gibt eine Schriftlesung, es gibt eine Predigt, es gibt Gebet, es gibt die Aufforderung, die Bibel zu lesen und dazugehörige Schriften, im Judentum dann eben der Talmud, bei uns halt, hören Sie sich den Podcast an und lesen Sie was im Internet oder kaufen Sie sich einmal ein ordentliches Buch. Das ist eine Richtung. Dann gibt es eine andere Richtung, die war brutal. Also das waren die Leute, die gesagt haben, wir müssen alle Ausländer umbringen und das mit den Ausländern ist halt immer eine schwierige Geschichte, wohl aus dem einfachen Grund, weil viele dieser Ausländer waren halt gut bewaffnete römische Soldaten Und deswegen bringen wir lieber gleich die um, die sich mit denen irgendwie solidarisieren, bringen wir die säkularisierten, die hellenisierten Juden um. Dann gibt es eine Gruppe, die haut ab in die Wüste, die sagen, also mit dem Jerusalem kann man überhaupt nicht mehr leben, das ist alles kaputt. Dieser Herodes hat unseren Tempel kaputt gemacht, also er hat ihn komplett renoviert. Und wir ziehen jetzt in die Wüste und machen dort unseren eigenen Gottesdienst, habt uns doch gern. Und dann gibt es noch was weiß ich wie viele Gruppen und irgendwo wuselt da der Jesus herum. Gut. Und verbreitet eine Friedensbotschaft, eine Botschaft von Solidarität. Umgebracht wird er durch eine winzig kleine, aber unglaublich politisch wichtige und einflussreiche Gruppe, nämlich die der reichen Landbesitzer. Reicher Landbesitz ist gleich Adel. Dieses Synhedrion ist eine Versammlung von Adeligen, die auch dann gleichzeitig immer ein Priesteramt innehaben. Die bringen den dann eigentlich um und sagen, die Römer sollen den ruhig kreuzigen, der ist uns wurscht. Aus dem einfachen Grund, weil die sind daran interessiert, dass die Verhältnisse gleich bleiben. Das ist die Gruppe, die wichtigste ist eigentlich geschichtlich zur Zeit Jesu, obwohl sie wahrscheinlich sehr, sehr oft gar nicht mehr in Israel war, sondern irgendwo vielleicht sogar in Rom oder in einer Villa oder so, so eine Großgrundbesitzer. Die Beamten, die Steuereinheber, die Großpächter, die haben unglaublich viel verdient von den einfachen Bauern und Fischern und Handwerkern über die Steuereinnahmen. Und die waren aber dann auch für den normalen Juden wohl wahrscheinlich überhaupt nicht mehr sichtbar, waren aber schuld an der unglaublichen Armut, die es dort gibt. Jetzt gibt es den Jesus, der macht was sehr Spannendes. Gerade jetzt werde ich das dann noch ausführen. Er bringt eine Friedensbotschaft. Und diese Friedensbotschaft ist deswegen so wichtig und deswegen erzähle ich Ihnen das heute, weil es dann drei jüdische Kriege gibt. Oder zweieinhalb. Warum wäre ich gleich so? Also es gibt den ersten großen jüdischen Krieg, der endet mit der Vernichtung von Jerusalem, weil die Aufständischen, also es ist ein riesiger Aufstand, wo auch die Römer zuerst einmal sehr große Probleme damit haben. Dann wird Jerusalem belagert, schlussendlich dann vernichtet, da sich die Einwohner sehr, 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 sehr stark gewehrt haben. Und Jerusalem hat, wie man es zählen will, drei oder vier Mauern gehabt. Unglaublich viele auch Verletzte und Tote unter den Legionären nach sich gezogen hat, bringen die eigentlich dann die ganze Bevölkerung um. Also bis auf junge Frauen und Kinder, die werden als Sklaven verkauft, aber alle anderen werden einfach umgebracht. Das ist sozusagen das Ende von Jerusalem in dem Sinne, dass auch der Tempel zerstört wird. Dann geht es weiter, dann gibt es diesen zweiten oder halben jüdischen Krieg, der nämlich gar nicht in Israel ausgefochten wird, sondern vor allen Dingen ganz, ganz massiv in Alexandria und in Ägypten und in Nordafrika, wo schon damals sehr, sehr viele Juden gewohnt haben. Schon zur Zeit Jesu wohnt sicherlich die größte Anzahl der jüdischen Bevölkerung nicht mehr in Israel, sondern entweder in Alexandria, da gibt es ganz, ganz viele, irgendwo und dann ganz wichtig im Zweistromland. Und da kommt es zu einem riesigen Aufstand, den man überhaupt nicht dokumentiert hat, außer irgendwelchen Horrorgeschichten, der dann auch wieder niedergeschlagen wird. Und deswegen ist eben sozusagen zweieinhalb der jüdische Krieg aus dem einfachen Grund, weil er nicht in Israel wirklich stattfindet. Und dann der letzte, der Bar Kochwa-Aufstand, wo wirklich brutalst agiert wird. Also Bar Kochwa ist also der Führer sozusagen, dem es zuerst einmal gelingt, den Römern unglaubliche Verluste zu haben. Das ist dann um 130 nach Christus, ganz gigantische Verluste durch eine Guerillataktik, die dann dazu führt, dass die Römer sich sozusagen darauf einstellen, zuerst versuchen, die so mit offener Feldschlacht und so wie immer. Das hat aber keine Wirkung. Und die machen dann auch so kleine Militärtrupps, die jeweils dann so Dörfer umzingeln und alle umbringen. Also entweder versklaven oder umbringen und das Dorf flachlegen. Und das ist das Ende von Israel. muss man mal ganz eindeutig sagen, das ist das Ende von Israel. Das Land ist entvölkert. Wenn man jetzt mit diesem Rückblick, also drei, also zweieinhalb verlorene Kriege mit unglaublich vielen Opfern, das ist jenseitig, wie viele Menschen da gestorben sind, das irgendwie die Schätzungen beginnen bei 1 Million und enden irgendwo weiter darüber hinaus. Wie viele Menschen, das darf man nicht vergessen, völlig unbeteiligt da dran gekommen sind. Also beim ersten jüdischen Krieg in Jerusalem haben sich zu dem Zeitpunkt sehr viele Pilger aufgehalten. Völlig unbeteiligte Leute, die sind alle umgebracht worden. Bar Kochwa-Aufstand, das ist der letzte jüdische Aufstand, was hat der nach sich gezogen? Es sind ganze Dörfer ausradiert worden, es sind alle ermordet worden. Weil das, den Neumann ist keine andere Antwort auf die Guerillataktik eingefallen, dann muss man doch einmal wieder zurückblicken auf Jesus und sich diese Friedensbotschaft anschauen. Er ist sozusagen die Stimme wohl in dieser Zeit, die wirklich radikal auf Frieden und Nächstenliebe setzt, weil das nämlich das Gleiche ist in Wirklichkeit. Er ist der, der eine völlig andere Stimme hat. Alle anderen sind schon ganz, ganz, ganz knapp vom Ausbruch des Krieges. Sind ganz knapp, die Entwicklung läuft dorthin. Es wird immer radikaler, immer radikaler, immer radikaler. Aus unserer Position kann man heutzutage sagen, ne, was haben die geglaubt? Glauben die wirklich, die können mit ihren 3,5 Leuten sozusagen die riesige römische Armee besiegen? Selbst wenn sie das teilweise zusammengebracht haben, da kommen ja immer neue nach. Was soll denn das? Glauben die wirklich, dass das Römische Reich diese extrem wichtige Landbrücke, die Israel damals war, zwischen eben dem mesopotamischen Raum und dem ägyptischen Raum, dass die das aufgeben werden? Na sicher nicht. Also es ist wurscht, wie viele Römer man umbringt, es kommen immer neue nach. Es werden das Römische Reich niemals Ruhe geben, das muss man besitzen, damals eben als der große Handelsweg zwischen dem Zweistromland und Ägypten und unglaublich wichtig, strategisch unglaublich wichtig. Sie werden es nicht lassen. Sie werden es nicht lassen. Welchen Sinn soll es haben, da einen Krieg zu führen? Diese drei jüdischen Kriege sind eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass es Menschen zu viel sein kann. Also sie können es einfach nicht mehr ertragen, sie greifen dann zu den Waffen, sie überlegen nicht mehr, ob das Ganze überhaupt irgendeinen Sinn haben kann, was es in dem Fall niemals hatte, vollkommen klar. Sie kennen immer anders. Oder man kann doch anders. Man kann friedlich leben. Ich wünsche es uns allen von ganzem Herzen. Gesegneten Abend uns allen.